Ich habe ein Bild mitgebracht, das steht hier vorne. Das habe ich vor vielen Jahren mal gemalt, ich glaube 2006 war das. Da habe ich mich mit der Offenbarung beschäftigt. Ich habe vor kurzem schon über die Offenbarung 1 gesprochen, wie Jesus Johannes die Offenbarung mitteilte und hatte euch gefragt, ist das jetzt die Offenbarung des Johannes oder ist es die Offenbarung Jesu? Weil Jesus wird offenbar und Johannes empfängt die Offenbarung. Und immer wenn ich mir die Offenbarung durchgelesen habe, fand ich sie so spannend wie unverständlich. Deshalb habe ich vor einigen Jahren im Gebet Gott nach einem Schlüssel gefragt, um sie besser zu verstehen. Die Antwort, die ich hörte, zwei Worte, male es. Ganz kurz. Und das war für mich ein guter Schlüssel. Ich habe gemalt, nach Zusammenhängen gesucht, Parallelstellen angeschaut. So ist auch das Bild über den Thronsaal Gottes entstanden, das vorn steht. Es macht die biblische Beschreibung aus Offenbarung 4 sichtbar. Gott hat uns mit der Offenbarung keine Geschichtsschreibung in die Hand gegeben für unsere Zukunft. Erst geschieht dies, dann kommt jenes, und wenn zuletzt noch das geschehen ist, dann kommt der Herr wieder. Nein, so kann ich die Offenbarung nicht lesen. Viele haben es versucht und es entstanden die verschiedensten Theorien. Manche würde ich heute als Verschwörungstheorie bezeichnen. Das ist gerade ein geflügeltes Wort, das in den Medien genutzt wird, um Andersdenkende herabzusetzen. Der Kampf zwischen Gott und dem Widersacher, der hier auf der Erde sein Unwesen treibt, der Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen, das ist Realität, auch wenn manche Humanisten und Gottesleugner schon dies als menschenfeindliches Konstrukt darstellen möchten. Der Mensch ist von Natur aus gut, ist eine der größten Lügen, die es in dieser Welt gibt. Gott hat den Menschen gemacht. Und da war er nicht nur gut, er war sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Doch dann hat der Mensch Grenzen überschritten, wollte selbst entscheiden, was gut und böse ist. Und so hat er die Macht, die ihm Gott gegeben hat, damit er für die Welt sorgt, an den Widersacher weitergegeben. Der Mensch hat dem Teufel, der Schlange, vertraut. Und so hat er die Verbindung zu Gott verloren. Doch Gott hat durch Jesus Christus eine Brücke gebaut, dass wir wieder neue Gemeinschaft mit ihm haben können. Hier in der Offenbarung gibt Jesus uns einen Blick frei in den himmlischen Thronsaal Gottes. Es ist nur ein schwaches Bild für die Herrlichkeit, die wir bei Gott finden werden. Jesus selbst sagte, dass er den Jüngern die himmlischen Dinge nicht erklären kann, dass sie es mit Worten nicht verstehen werden. Er hat oft auf Beschreibungen und Gleichnisse zurückgegriffen, um uns himmlische Zusammenhänge und das Wesen des göttlichen Reiches verständlich zu machen. Doch er hatte schon alle Mühe, das Wirken Gottes auf Erden den Jüngern zu erklären, anhand der Dinge, die wir aus unserem Leben, aus der Schöpfung und aus unseren Erfahrungen kennen. Für das Himmlische fehlen uns sprichwörtlich einfach die Worte. So ist Jesus in einer Vision dem Johannes begegnet, als dieser auf Patmos war. Es war keineswegs die Absicht Jesu, als er Johannes dies alles schauen ließ, einen festen Fahrplan für die Apokalypse zu geben. Er hat auch nicht verraten, wann er, Jesus, wiederkommt. Das Einzige, was wir wirklich fest wissen, er kommt wieder. Das ist gewiss. Darauf vertraue ich. Dafür lebe ich. Ich bin überzeugt davon, dass Jesus uns die Dinge der Offenbarung zeigt, damit wir getröstet sind, wenn es geschieht. Er zeigt uns einige Bilder aus der Zukunft, damit wir uns dem Geschehen nicht so ausgeliefert fühlen, wenn es uns trifft. Wir dürfen wissen, bei allen Turbulenzen, die es gibt, die es auch heute schon gibt, Jesus ist da. Er hält sein Versprechen. Je unruhiger die Zeiten, je mehr die Welt tobt, desto mehr dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns trägt, dass er uns hindurchträgt und treu zur Seite steht. Wir sind nicht allein, selbst wenn wir alles verlieren, was wir haben. Arbeit, Besitz, Freunde, Gesundheit. Er ist treu. Er liebt uns so sehr, dass er sein Leben gab. Er bleibt. Wir dürfen uns an ihn lehnen, mit ihm reden und in der größten Not seine Liebe erfahren. Und selbst wenn wir es gerade nicht spüren, sein Wort bleibt. Diese Botschaft entnehmen wir dem Leben Jesu, wie die Evangelien es beschreiben. Im Himmel, in der Offenbarung, lernen wir einen scheinbar ganz anderen Gott kennen. Gottes Thron steht in der Mitte des Himmels und Gott, der Schöpfer, unser Vater, sitzt hier. Er wird beschrieben mit Edelsteinen, wunderbar herrlich und strahlend. Um den Thron herum sehen wir den Regenbogen. Gott hat den Regenbogen zum Symbol gemacht für den Bund mit den Menschen nach der Sintflut. Und er hat ihn immer vor Augen. So wichtig sind wir für ihn. Die vier Wesen, die im und um den Thron sind, werden hier ähnlich beschrieben wie die Cherubin in Hesekiel 10, Vers 14. Dazu kommt nachher mehr. Um den Thron herum sind 24 kleine Throne, auf denen 24 Älteste sitzen, in weißen Kleidern mit goldenen Siegeskränzen auf dem Kopf. In Offenbarung 21 wird das himmlische Jerusalem beschrieben und hier sind die 12 Stämme Israels die Tore und die 12 Apostel mit Jesus die Grundsteine. So ist es denkbar, dass die Ältesten hier damit identisch sind. Die 7 Geister Gottes stehen vor dem Thron wie Feuerfackeln. Der Geist Gottes, der überall wirkt und überall gleichzeitig sein kann, wird an anderer Stelle, zum Beispiel am ersten Pfingstfest, mit Feuer verglichen. Die Zahl 7 wird für die Vollkommenheit in Gott benutzt. So wird es sich ganz einfach um den Heiligen Geist handeln, die dritte Person des dreieinigen Gottes. Ein anderer Gedanke, der mir kam, dass es sich um die 7 Gemeinden handelt, an die die Briefe gehen, also die Gesamtheit aller Gemeinden. Denn diese sind in Offenbarung 1 erwähnt, auch eben als Feuerfackeln. Somit ist die Familie vollzählig. Unser himmlischer Vater auf dem Thron, der Heilige Geist ist dabei und Jesus, unser Erlöser, zeigt seinem Lieblingsjünger Johannes sein Zuhause. Und vor dem Thron ein gläsernes Meer, wie Kristall. Ich sehe hier die Gemeinde, alle Christen aus allen Nationen, die Jesus mit aufrichtigem Herzen nachfolgen und in lebendiger Beziehung mit ihm leben. Und ein kleiner Kristall darin bist du. Ein anderer bin ich. Das ist meine Hoffnung, mein Ziel für das hiesige Leben, über das hiesige Leben hinaus. Und dieses Ziel gibt meinem Handeln und Tun hier und heute Sinn. Ein festes Fundament, eine Orientierung für all die Fragen und Herausforderungen, die zu meinem und unserem Leben gehören. Doch was sind das für Wesen, die im und um den Thron stehen? Sie sind lebendig. Sie sind keine Marionetten, keine Roboter. Diese Gestalten haben Empfindungen, Freude, Wut, Trauer. Leidenschaft gehört zu einem Lebendigsein dazu. Sie haben überall Augen rundherum, können alles sehen und verstehen. Nichts bleibt ihnen verborgen. Sie haben 6 Flügel, darin unterscheiden sie sich vom Menschen grundlegend. Sie sind von Gott geschaffen, sind ihm nahe und eng mit ihm verbunden. Doch sie sind nicht seine Kinder, so wie wir es sein können. In Hesekiel 10, 14 werden göttliche Wesen ganz ähnlich beschrieben. Dort sind es Cherubim, also Engel. Sie leiten im Thronsaal die Anbetung Gottes. Sie preisen ihn, seine Herrlichkeit, seine Würde. Ehre und Dank an Gott sind der Fokus ihres Seins. Und die Ältesten stimmen mit ein und fallen vor Gott nieder. Die Völker aus dem kristallinen Meer werden auch nicht schweigen. Das wird ein wunderschöner Gesang sein da oben. Freust du dich drauf? Das erste lebendige Wesen gleicht einem Löwen. Das zweite gleicht einem jungen Stier. Das dritte hat ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte wie ein Adler. Diese Wesen sind so nah an Gott dran, Deshalb denke ich, dass sie mit diesen Gesichtern einen Teil vom Wesen Gottes spiegeln. Und nun mache ich einen Sprung zu uns hin. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen, sein Ebenbild, alle zusammen. Dabei bildet keiner von uns Gott völlig ab. Jeder von uns spiegelt einen Teil von ihm wider. Je mehr wir uns ihm anvertrauen, desto klarer zeigen sich die Fähigkeiten und Eigenschaften, die wir von ihm empfangen haben. Diese vier Angesichter, die uns die Cherubim von Gott spiegeln, sind auch in mir und dir vorhanden. Der eine hat mehr vom Adler, der andere steht wie ein Löwe vor der Gemeinde. Wie ist ein Mensch, der wie ein junger Stier die Dinge angeht und durchzieht bis zum Ende? Und das vierte Gesicht zeigt den Menschensohn in seiner ganzen Barmherzigkeit. Auch dafür haben wir lebendige Beispiele unter uns. Norbert und ich haben uns damals einen Spaß daraus gemacht. Er war der Stier, der durchträgt, selbst dann, wenn es schwer ist. Und ich habe mich mehr als Adler erlebt, als Visionär, der hochfliegt und schaut, was möglich ist und was kommen wird. Ich wollte immer schon den Dingen auf den Grund gehen, musste das Ziel erkennen, bevor ich im Jetzt und Hier Entscheidungen fälle. Und habe auch mal was riskiert. In den Jahren habe ich als Adler Federn gelassen. Heute entdecke ich ganz andere Anteile in mir. Ein wenig sehe ich vom Löwen und ich habe sehr viel mehr Barmherzigkeit im Umgang mit meinen Mitmenschen. Das freut mich, denn ich will Jesus ähnlicher werden, indem ich mich dahin verändere, wie Gott mich geschaffen hat. Auf Jesus treffen diese Bilder vom Löwen, Adler, Stier und Menschensohn sehr wohl zu. Dazu kommt noch Jesus als Lamm Gottes. Als Lamm und als Löwe wird er direkt benannt in der Bibel. Die Vision von der Erlösung des Menschen, mit der er auf Erden gelebt hat, deutet auf den Adler hin. Und bei der Kreuzigung zeigt sich der Stier, der durchzieht bis zum bitteren Ende. Und die Milde, mit der er suchenden Menschen begegnet, zeigt die ganze Barmherzigkeit des Menschensohns. Da kommen so viele Facetten menschlichen Lebens zum Ausdruck, die sehr unterschiedlich sind. Sie widersprechen sich nicht, sie sind einander ergänzend. Gleichwohl dient dieses nur als Modell, um uns Dinge verständlicher zu machen. Es kann niemals die völlige Wahrheit darstellen. Gott ist so viel größer. Das können wir mit unseren Sinnen noch gar nicht fassen. Und doch kann der Gedanke an diese vier Gesichter der Cherubim uns helfen, uns gegenseitig in aller Verschiedenartigkeit wertzuschätzen. Was der eine nicht kann, kann ein anderer. Wir sind verschieden und spiegeln doch jeder auf seine Weise ein wenig von Gott wider. Ich möchte mit dem Vater reden. Lieber Vater, du bist ein wunderbarer Gott. Es hat dich so viel Herzblut gekostet, uns zu schaffen, deinen Odem in uns hineinzuhauchen, damit wir dir ähnlich sind. Du sehnst dich nach unserer Liebe, während du in deiner großen Liebe auf uns wartest. Danke für das Bild, das du uns gegeben hast, von deinem himmlischen Thron. Danke, dass wir dir wichtig sind. Du möchtest Menschen, die sich freiwillig mit dir verbinden. Dazu musst du uns die Freiheit lassen. Denn Liebe kann niemals erzwungen werden. Danke, dass Jesus sein Leben gab, um uns freizukaufen. Du hast es uns einfach gemacht. Wir brauchen nur anfangen, mit dir und Jesus zu reden und uns für die Erlösung bedanken. Dann nimmst du uns als deine Kinder an. Danke, dass du all unsere Schuld getilgt hast, Jesus, und dass wir heute dazu stehen und darüber reden können. Trotz unserer Schwächen brauchen wir uns nicht verstecken. Du verstehst und hilfst uns, dass wir neues Leben genießen können. Du gibst uns alles, was wir brauchen. Ich habe es nicht nötig, nachtragend zu sein, denn du trägst mir auch nichts nach. Danke, dass ich von dir alles bekomme, was nötig ist. Darauf kann ich vertrauen. So bin ich vor dem Verführer geschützt. Hab Dank dafür. Amen.